Ihr müsst natürlich viel Geduld haben mit mir, ich bin Franzose, gell? Und Deutsch ist eine Fremdsprache. Aber ihr habt ja auch verschiedene Sprachen gelernt, oder? Die meisten von euch, dann wisst ihr, wie das schwierig ist. Heute Abend will ich versuchen, ein wenig die Lebensgeschichte zu erzählen. Es ist immer ganz schwierig, von sich selber zu erzählen, finde ich, ne? Man ist nicht oft objektiv, wenn man von sich selber redet. Ich möchte auf alle Fälle es so weitergeben, dass die Ehre Gottes durchblickt, dass sein Werk durchblickt durch das Zeugnis und dass wir miteinander einfach verspüren können, wie Gott mit einem schwachen Menschen doch etwas tun kann. Ich bin so dankbar, dass ich mit euch einfach euch mitteilen kann, ein wenig, was wir erlebt haben. So können wir uns auch besser kennenlernen und dann auch in den nächsten Tagen dann voll in die Bibel reinsteigen. Natürlich nach diesen Worten vom Zeugnis könnt ihr Fragen stellen. Also wenn etwas nicht klar ist oder wenn ihr etwas wissen wollt, dann schreibt es auf in dem ersten Teil, da wo ich rede. Und da könnt ihr Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob ich antworten kann, aber das ist ein anderes Problem, ne? Aber man kann immer Fragen stellen. Ich bin 1946 geboren. Also ganz jung, gell, habt ihr gemerkt. Und mein Urgroßvater war Okkultist. Das heißt, dass er zusammengearbeitet hat mit dem Satan und hat Menschen verführt und hat Magie getrieben. Und mein Urgroßvater hat unserer Familie einen Brief gelassen, wo er draufgeschrieben hat, dass er sein Leben Jesus gegeben hat, dass er alle Sünden bekannt hat und wo er in diesem Brief einfach den Herrn bittet, segne du die Familie von nun an, segne du diese Familie. Mein Großvater war Missionar, mein Vater war Missionar, mein Großbruder war Missionar und ich wurde auch Missionar. Also können wir gar nichts dafür, ne, habt ihr gemerkt. Was mich immer wieder überwältigt, ist, wie weit es gehen kann, wenn ein Mensch es klar macht mit Jesus. Es ist so schön zu wissen, wir leben nicht einfach für unsere Generation, für die Menschen, die jetzt mit uns zusammenleben. Aber das, was wir einsetzen in Liebe zum Heiland, das geht auf Generationen weiter. Und es bleibt wahr, dass der Herr Segen gibt bis 1000 Generationen, da wo Menschen ernst machen mit ihm. Und ich finde das so super zu wissen, wenn du lebst mit dem Heiland, dann lebst du auf hunderte von Jahren mit dem Heiland. Denn deine Kinder, die Gott dir gibt, die Kindeskinder, werden etwas mitbekommen, was nicht dein Werk ist, aber was eine Gnade Gottes ist, ein Segen Gottes für die anderen. Das hat mich so getroffen, das zu wissen. Als meine Mutter schwanger war für das vierte Kind, das war ich, bin das letzte von den vier Kindern, dann war sie schwer krank, es war im Weltkrieg, da war sie schwer krank und man konnte sie nicht ihr helfen. Und die Ärzte haben gesagt, sie müssen unbedingt abtreiben oder sie werden das ganze Leben Schmerzen haben und krank sein, wenn sie das Kind bewahren. Und mein Vater und meine Mutter haben entschieden, das Kind zu behalten. Und da bin ich geboren. Und meine Mutter war 45 Jahre krank. Das heißt, vom Moment an, wo sie mich auf die Welt gelegt hat, bis dass sie gestorben ist, hatte sie immer Schmerzen. Sie hat einen unerhörten Preis bezahlt, um mich als Kind auf die Welt zu stellen. Die Ärzte haben gesagt, abtreiben. Aber Vater und Mutter haben gesagt, nein. Sind auf die Knie gegangen, haben nein gesagt. Darum werdet ihr merken, auf meinem Auto hat es zwei Kleber, wo drauf steht Abtreibung, nein. Diese Kleber sind verboten in Frankreich. Und die Polizei hat mich schon manchmal angehalten und gesagt, ich habe kein Recht, das drauf zu machen. Ich habe ihnen dann erklärt, dass es meine Lebensgeschichte ist. Und die darf ich auf mein Auto machen. Ich bin aufgewachsen, also mein Vater war Missionar. Er hat das Evangelium verkündigt, also habe ich das Evangelium von ganz klein auf gehört und die Eltern haben schon dafür gebetet, als ich noch nicht auf der Welt war, natürlich, weil es noch mit so viel mehr Spannung war für meine Mutter und Vater, haben sie viel gebetet für dieses Kind. Und ich habe von ganz klein auf, habe ich Gottes Wort gehört, habe ich Bibel gehört, die Geschichten der Bibel gehört und habe auch erlebt, wie es schön ist, in einer Familie einen täglichen Familiengottesdienst zu haben. 1960, als ich 14 Jahre alt war, da ging ich total weg vom Ziel. Ich habe, glaube ich, das erste Mal mein Leben so, als ich 6-jährig war, hat meine Mutter gesagt, habe ich mein Leben dem Heiland geöffnet und ihn gefragt, dass er mein Herr werde. Und 1960 war eine Spaltung in der Gemeinde, wo mein Vater der Missionar war. Ich liebe sehr meinen Vater und das war genug in meinem Herzen, um mich gegen Gott zu stellen, dass es so viele Gläubigen gab, die gegen meinen Vater gesprochen haben. Aber das ist eine Entschuldigung, gell? Denn wenn jemand vom Herr weggeht, ist er immer selbst schuld. Ich war selbst schuld, dass ich vom Herr weggegangen bin. Dann von 1960 bis 1965, also von 14 Jahren alt bis 19 Jahre alt, bin ich total neben dem Weg gegangen. Da habe ich vieles gemacht, was ich nicht erzählen brauche. Das ist so blöd und so doof, so schlimm, dass ich es lieber nicht erzähle. Und zwar so schlimm, dass ich immer mit der Polizei zu tun hatte und so weiter. Und ich musste dann während 1,5 Jahren ins Militärdienst bei den Fallschirmspringern in eine Strafkompanie. Aber 4 Tage, bevor ich in diese Strafkompanie ging, im Militärdienst, 4 Tage vorher ging ich an ein Jugendlager. Und in diesem Jugendlager hat einer eine ganz einfache Predigt gegeben über den Jona, das Buch Jona. Und im Buch Jona hat er angefangen zu lesen und bevor er seine Botschaft angefangen hat, hat der Heilige Geist mich direkt getroffen. Und zwar im Kapitel 1, Vers 3, steht, Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Das war genau mein Leben. Ich war auf dem Weg, aber in die gegengesetzte Richtung, in die falsche Richtung. Und da habe ich in dieser Nacht, nach dieser Botschaft, am 3 Uhr morgens habe ich den Herrn angefleht, gebeten und gebetet, er soll mir vergeben, habe ihm während fast einer Stunde Sünden bekennt. Ich hatte so vieles in meinem Leben, wo ich genau wusste, das kann alles Gott nicht gefallen. Und ich wusste, dass ich als kleines Kind mein Herz geöffnet hatte, aber dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin und dieser eigene Weg hat mich total in Sumpf geführt. Vier Tage später, nach dieser Nacht, war ich dann im Militärdienst bei den Fallschirmspringern in dieser Strafkompanie. Und das war meine erste Bibelschule. 16 Monate beim Militärdienst in einer Strafkompanie, wo man lernt zu gehorchen. Wenn man nicht zuhört, bekommt man einfach einen 43er hinterein. Gell? Ganz einfach. Eine gute Schule, wo man lernt, dass einen Körper viel, viel solider ist, als man meint. Dass man sehr viel Ausdauer haben kann. Ich musste in diesen 16 Monaten 9-mal einen 100-Kilometer-Marsch machen, also 100 Kilometer am Stück, ohne Pause, 9-mal mit vollem Gepäck. Und ich habe gemerkt, der Körper, der hält. Richtig gut. He? Nein, ich sage es nur, weil es gibt immer noch Leute, die meinen, sie müssen um 9 Uhr aufstehen am Morgen, weil sie so müde sind. Aber der Körper ist solid, he? Richtig solid. Und in diesen 16 Monaten war ich in einem Zimmer mit 11 anderen, also wir waren 12 im Zimmer. Und das waren alle solche, die in etwa dasselbe getan hatten wie ich, aber ich vor meiner Bekehrung, vor meiner Rückkehr zu Gott. Also solche, die eigentlich nur Schlechtes in den Gedanken haben. Und während 4 Monate hatte ich gar keinen Mut, die Bibel zu zeigen. Ich ging immer in die Toilette, um Bibel zu lesen, dass es niemand gemerkt hat. War also ein guter Christ, gell? Niemand hat es gemerkt, oder? Und nach 4 Monaten hatte ich dann innerlich gespürt, wenn ich nicht Stellung nehme für meinen Heiland, dann kann mein Leben nicht von Gott gebraucht werden. Und da habe ich angefangen, Stellung zu nehmen. Meine Bibel, die flog dann einfach durchs Zimmer, ziemlich oft, gell? Von den anderen haben es so rumgeschossen. Und da hatte ich angefangen zu beten, an mein Bett zu knien und zu beten jeden Abend, als die 11 anderen am Anfang ausgelacht haben. Und Gott um die Kraft gefragt, dass ich als Zeuge Jesu in dieser Situation leben kann. Gott hat mir enorm geholfen. Ich wurde dann Trainer von der Elitengruppe im Militärdienst. Und dann waren immer diese 11 mit mir während den 14 Monate. Und während diesen 14 Monate hatten sie dann immer mehr, langsam immer mehr Fragen über Gott, über die Bibel. Echte Lebensfragen. Und am Ende, bevor ich aus dem Militärdienst rausging, waren wir jeden Abend im Zimmer zusammen mit der Bibel. Und ich konnte die Bibel nicht genug, um zu antworten auf die Fragen. Aber Gott hat bei den 11 gearbeitet im Herzen. Ich weiß nicht, wie viel sich bekehrt haben, das ist nicht mein Problem, würde ich sagen. Aber ich habe in dieser Zeit im Militärdienst, da bekam ich den Ruf als Missionar. Klar, ich habe keine Stimme vom Himmel gehört, jetzt wirst du Missionar werden, gell? Aber es wurde mir immer wichtiger, Missionar zu sein, weil es so viele Menschen gibt auf dieser Welt, die Jesus absolut nicht kennen, die absolut nicht wissen, was das Evangelium ist. Nach dem Militärdienst ging ich zurück in das Geschäft, wo ich arbeitete. Ich war Maschinenbautechniker in einer Fabrik, Baggerfabrik. Und da habe ich meinem Chef gesagt, ich muss aussteigen aus dem Beruf, weil ich einfach immer mehr es ist mir bewusst, dass ich die Bibel besser kennenlernen muss und Missionar werden muss. Mein Chef war ein wenig, hat mir gesagt, du musst wahrscheinlich Ferien machen, du hast wahrscheinlich Problem, gell, zu einem Arzt gehen. Und als ich wieder zu ihm kam, hat er gesagt, ja, ich will dir schon mehr Lohn geben, gell, das ist kein Problem und so, nicht? Aber ich wusste, ich muss das lassen und einfach weitergehen, um das Evangelium zu verkündigen. Natürlich hatte ich innerlich viel Ungewissheit. Ich wusste nicht, wie wird das bezahlt werden? Wie kann ich dann leben? Was werde ich dann machen? Und jetzt hast du eine gute Arbeitsstelle. Das ist doch verrückt, oder? Ich hatte manchmal Stunden, wo alles schief ging in meinen Gedanken. Und dann wieder Stunden, wo ich Ruhe hatte, wo ich das Gefühl hatte, doch, du musst Missionar werden. Dann habe ich einen Missionar gefragt, ob ich mit ihm leben kann, neben ihm leben kann, um zu sehen, was es eigentlich ist, in unseren Völkern Missionar zu sein, also zu den Menschen gehen, raus auf die Straße, an die Häuser, mit Sakzaze, mit Menschen, mit ihnen ins Gespräch kommen, ihnen von Evangelium zu reden, was das eigentlich heißt. Und dann hat ein Missionar in Frankreich das akzeptiert, also hat mich angenommen. Und da konnte ich ein paar Monate bei ihm sein und einfach mit ihm sein und schauen, was er lebt und wie er das lebt. Dann ging ich 1967 bis 1971, also 4 Jahre, in eine Bibelschule. Und zwar, ich bin einfach in eine Bibelschule gegangen, denn ich hatte das Gefühl, mit meinem Bibelkenntnis, das ist zu schwach, ich muss ein wenig mich daran machen. Wenn schon, dann muss ich mehr wissen, um das Evangelium weiterzugeben. Vor der Bibelschule, bevor ich ging, habe ich ein ganz schönes Mädchen getroffen. Das gibt's halt so, gell? Und die hat mich wirklich interessiert. Und zwar, denn ich habe gesehen, wie dieses Mädchen, die Ursula, die wurde dann später meine Frau, Ursula, die war engagiert, also neben seinem Beruf als Krankenschwester, in einem, kann man das sagen, so in einem Jugendkeller, wo nur Gestrandete kamen und Rauschgiftsüchtige in Zürich, in der Schweiz, und wo sie Seelsorge machte bei den Mädchen, die im Rauschgift waren. Und ich wusste, dass irgendwie, ich hatte die Last für die Verlorenen, und wir hatten uns nur zweimal gesehen und gesprochen miteinander, und hatte dann auch innerlich, wusste ich, die hat auch die Last für die Verlorenen, und das war dann, das große Fragenzeichen kam dann, gell? Und in den 4 Jahren der Bibelschule haben wir einander geschrieben, manchmal auch während der Bibelkurse habe ich Briefe geschrieben, das macht man sonst nicht, ne? Aber es gibt so Leute, die 2 Blätter schreiben können, gell? Das gibt's halt, gell? Man muss ja die Zeit auskaufen, ne? Und nach diesem 4-jährigen Briefwechsel, also nach 3-jährigem Briefwechsel, haben wir uns dann jede 3 Monate einmal gesehen, um miteinander zu sprechen. Und wir wussten, wir haben dieselbe Last für die Richtung Missionsarbeit, um in Jugendarbeit zu gehen und vor allem auch Menschen, die gestrandet sind und die in Not sind und versuchen, ihnen zu helfen. 1971 war die Verlobung, gerade nach der Bibelschule. Und da haben wir an der Verlobung den Psalm 126, Vers 3 genommen. Das war für uns eine Hilfe, der ganze Anfang vom Psalm. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, wussten wir nicht, ob wir wachen oder träumen. Doch dann lachten und jubelten wir laut vor Freude. Auch die anderen Völker müssten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir waren außer uns vor Freude. Und ich weiß noch, als wir Ursula und ich diesen Psalm miteinander gelesen und überdacht haben, haben wir gesagt, wir sind beide aus der Gefangenschaft gekommen. Gefangenschaft der Sünde, Gefangenschaft vom Verlorensein, vom ewigen Verderben. Und als uns Jesus vergeben hat und das neue Leben gegeben hat, wussten wir wirklich nicht, ob wir wachen oder träumen. Es war so eine Änderung. Und wir hatten wirklich Freude zu sehen, was der Herr schon für uns getan hatte. Und wir wollten, dass wir irgendwie in unserem Leben, das Große und Gewaltige, was der Herr für uns ist, dass wir es weitergeben können und weitergeben mit Freude. Nach der Verlobung blieb natürlich Ursula noch in der Schweiz. Die war noch Krankenschwester. Sie wollte noch Verschiedenes mehr lernen. Sie war verantwortet von einem Service im Spital. So, ja. Und ich war dann schon im Elsass, meine erste Zeit in einer Jugendarbeit. Eine gezielte Jugendarbeit, das heißt, wir haben das Evangelium auf den Straßen gepredigt und auch in Tanzlokale. Das heißt, Tanzlokale haben wir gemietet und da sind wir mit einer kleinen Musikgruppe, haben wir Abende gemacht, wo wir Jungs eingeladen haben, die unter den Tischen gesessen sind, mit Getränke, natürlich ohne Alkohol. Und wir haben das Evangelium verkündigt und der Heiland hat dann in einem Jahr geschenkt, dass es 45 Junge haben sich bekehrt und es wurde dann später zur Gemeinde da im Elsass. 1972 haben wir geheiratet Und für die Hochzeit hatten wir wieder einen Text ausgedacht, der uns für uns eigentlich noch mehr Präzision geben soll, wie es weitergeht. In Epheser 2, Vers 8 bis 10. Epheser 2, 8 bis 10. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch. Nein, Gottes Geschenk ist es. Nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Denn sein Gebilde sind wir, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln können. Aus Gnade gerettet, aus Gnade in den Dienst und jetzt das Gebet an der Hochzeit, das Gebet, Herr, wir möchten in die Werke hineinsteigen, die du vorbereitet hast, und da einfach deine Diener sein. Nach der Hochzeit hatten wir während zwei Jahre eine gezielte Evangelisationsarbeit mit Autobusse. Wir hatten zwei Autobusse, die wir eingerichtet hatten, um Filme zu zeigen, also Evangelisationsfilme im Bus, und gingen einfach in den Städten, in die schlimmsten Quartiere, da wo meistens die Polizei nicht kommt, weil sie Angst haben. Und da waren wir in diesen Quartieren der Städte, um dann draußen mit der Gitarre zu singen, dass Leute kommen, einladen, Film zeigen im Autobus und das Evangelium verkündigen. Das haben wir während zwei Jahre gemacht, einfach fünf Tage in der Woche. Und wir haben dann mit Freude gesehen, wie auch eine Gemeinde gegründet wurde durch diese Autobusarbeit. Es war dann interessant, Menschen haben ihr Leben geöffnet zum Heiland und haben Jesus angenommen. Und dann am Abend, bevor wir Film gezeigt haben im Bus, hatten wir dann eine Stunde Bibelarbeit und Gebet für die Neubekehrten. Da haben wir einfach miteinander ein Evangelium gelesen und erklärt und ausgetauscht drüber und gebetet miteinander im Autobus. Das war wieder eine andere Etappe von unserem Leben. 1973 im August hat uns der Heiland unsere erste Tochter gegeben, Mimi. Die ist jetzt schon ein bisschen größer, gell? 73, hä? 1973. Und als wir Mimi bekamen, sind wir in die Vogesen gegangen, denn die Gemeinden, die gegründet wurden, haben die Ältesten uns dann ausgesandt in eine Gegend, in die Vogesen, wo es in dem Moment hatte es doch noch gar keine Gemeinde, also von keine evangelikale Gemeinde, nur der Katholizismus. Das ist eine Gegend, wo die Reformation gar nicht hingekommen ist. Also hier im Elsass, hier sind wir jetzt da etwa. Da oben sind wir so, etwa. Jetzt. Hier ist das Elsass. Im Elsass hat es am meisten evangelikalen Christen von ganz Frankreich, weil Elsass ja eine Zeit lang zu Deutschland gehörte und der deutsche Pietismus wurde dann dort, kam dann rein ins Elsass. Und darum hat es im Elsass bis noch vor 15 Jahren, waren viele Gottesdienste zweisprachig, Französisch und Deutsch, im Elsass. Über die Berge der Vogesen hier, Les Vosges, Epinal, über diesen Bergen in den Vogesen, da war nur Katholizismus und kam nie die Reformation da. Da waren wir dann 23 Jahre lang, hier in den Vogesen, um 7 Gemeinden zu gründen. Also einfach mit den Menschen von Jesus zu reden, verschiedenen Möglichkeiten zu evangelisieren, ob in Säle oder so. Am Anfang natürlich, wenn niemand das Evangelium kennt, kannst du keine Stunden machen in einem Saal, es kommt niemand. Es braucht zuerst lange Zeit im einzelnen Gespräch mit Menschen. Ursula und ich gingen oft am selben Wochentag gingen wir am Abend zum Beispiel ins Schwimmbad während einem ganzen Jahr, um Gespräche zu haben mit Leuten, die auch ins Schwimmbad gehen. Und die haben wir dann eingeladen zu einem Kaffee trinken und so, und dann konnten wir vom Evangelium reden. Ich habe dann auch in verschiedenen Jahren, habe ich dann wieder in einem Beruf gearbeitet, nicht mehr als Techniker, denn ich hatte das Gelernte verloren, gell, inzwischen. Aber hatte dann einfach im Supermarkt gearbeitet als Handlanger, einfach um Kontakt zu haben mit Arbeitskollegen und Arbeitskollegen einzuladen nach der Arbeit in die Cafeteria vom Supermarkt, miteinander einen Kaffee trinken und im Gespräch. Und vor allem im Gespräch den Menschen zuhören, was sie für Nöte haben, für Probleme und Zeit haben für sie und dann auch das Evangelium weiter sagen. In diesen 23 Jahren in den Vogesen haben wir dann erlebt, wie der Herr verschiedene Gemeinden gegründet hat. Was heißt das? Einfach, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, und dann hatte ich diese Gläubigen geschult zu Hause, einzelne Familie geschult in der Bibel. Und die Männer und da, wo Ehepaare waren, die treu waren, habe ich die Männer geschult, um Älteste zu werden in der Gemeinde. Und sobald das verschiedene Älteste waren in einer Gemeinde, habe ich die Gemeinde verlassen und habe sie gelassen, um weiterzugehen und eine neue Arbeit anzufangen. Und so sind wir dann 8-mal umgezogen. Wir haben zum Glück wenig Möbel, klein und immer kleinere Möbel, gell, dass man schnell wieder wegziehen kann. An den schwersten Möbel habe ich jetzt Räder dran gemacht. Es geht einfach viel besser. Wenn man älter wird, wird man klug. In den Vogesen hat uns der Herr 1975 der Sammy geschenkt, erste Sohn, und 1979 der Pascal, zweite Sohn. Wir haben 3 Kinder, wir hätten normalerweise 5, aber 2 sind nach der Geburt gestorben, der Herr hat sie weggenommen, aber wir haben 3 Kinder. Und wir sind so dankbar auch, dass heute können wir sagen, alle 3 sind engagierte Christen, lieben den Heiland. Das ist nur Gnade. Keiner kann seine Kinder bekehren. Keiner hat das in der Hand. Und wie oft waren Ursula und ich auf den Knien und dem Herrn gesagt, Herr, was wird mit unseren Kindern? Wir hatten während 15 Jahren hatten wir immer bei uns Gestrandete, Rauschgiftsüchtige. Wir hatten 17 Bett für diese Leute. Und die waren mit uns im Haus, mit der Familie. Und dort habe ich gedacht, mit den Kindern zusammen tun. Und da kamen mehr Leute, dann Kinderzimmer geleert, unser Schlafzimmer auch geleert. Da haben wir wieder einfach im Gang, im Flur übernachtet und die Leute ins Zimmer gegangen, gell. Aber der Heiland, der hatte ja nicht mal etwas, um sein Haupt hinzulegen. Dann sollte es doch möglich sein. Aber wir haben oft gezittert, Ursula und ich, und haben gedacht, ja, die Kinder, die werden alle schief gehen. Die haben ja nicht, was andere Kinder haben. Die haben so wenig Sachen, gell? Und wir hatten oft kein Geld, um Besuche zu machen mit dem Auto. Ich hatte oft meine ganze Evangelisationsarbeit mit dem Fahrrad gemacht, weil wir kein Geld hatten. Wir haben während Monate gelebt von unserem Gemüse im Garten. Aber das habt ihr gekannt in Russland, gell, früher. Aber der Herr ist treu. Ich sehe es ja, ich bin immer dicker geworden. Es hat also nichts gefehlt. Aber unsere Kinder hatten wahrscheinlich nicht alle diese Spielsachen und elektronischen Dingsbums, die andere haben, gell? Denn der Alte hatte das Geld nicht für das. Aber das Schöne ist, dass die Gnade Gottes in diesen Herzen gearbeitet hat. Das finde ich so wunderbar. Der Sami ist verheiratet. Sie haben jetzt auch ein Kind, Benjamin. Der Sami ist im Studium in Nancy und macht sein Doktorat in Mathematik. Mimi ist Krankenschwester und sie heiratet diesen August mit einem lieben Bruder im Herrn. Und der Pascal, der ist noch zu Hause, heiratet auch dieses Jahr. Er ist jetzt Erzieher in einer Schule, wo er nur schwer erziehbare Kinder hat. 11 Kinder, wo er verantwortlich ist dafür. Und er wird dann mit seiner Frau nach der Hochzeit im Herbst, wird er auch in die Bibelschule gehen, er möchte auch Missionar werden. Der Herr gibt Gnade. Ich muss sagen, es ist so schön zu sehen. Wenn man mit ihm rechnet, muss man immer wieder staunen. Ab 1992, als wir noch in den Vogesen waren, wurde ich dann nebenbei noch Lehrer in einer Bibelschule in Genf, in der Schweiz, wo ich Lehrer bin für Ethikfragen, also biblische Ethik, und auch für Gemeindegründung Kurse gebe. 1997 konnten wir dann die Vogesen verlassen, weil die Gemeinden autonom, also selbstständig geworden sind. Und es war Zeit, dass ich wegging, dass diese Leute nicht mehr irgendwie auf mich zählen können. Und dann sind wir in die Burgund gezogen. Und die Burgund, das ist die Gegend, eine von der Gegenden von Frankreich, wo es am wenigsten Gläubige hat. In der Burgund, hier in Dijon. In Dijon hat es 260.000 Einwohner in dieser Stadt. Und in dieser Stadt, alle die protestantischen, also evangelischen Gemeinschaften, die dort sind, wenn man alle Leute zusammenzählt am Sonntag, sind es etwa 400 Leute auf 260.000 Einwohner. Könnt ihr selber rechnen, wie viel Verlorene es ist, was es noch hat, Dijon. Wir wohnen südlich von Dijon, von da kam ich heute, von da, südlich von Dijon. Und unser Arbeitsfeld ist jetzt hier, in dieser Gegend da. Und da hat es ja jetzt über 300.000 Einwohner und praktisch keine Gemeinde. Es gibt Ortschaften wie Bonn, wo wir arbeiten, wo absolut keine Gemeinde ist. Da wurden in der Gegenreformation in Frankreich, wurden dort in dieser Stadt, waren 400 evangelische Familien und die wurden alle ausgetrieben, mussten alle fliehen. Und in dieser Stadt war nur noch der Katholizismus. Und heute ist keine Gemeinde mehr dort. Dort fangen wir jetzt auch seit 97 sind wir jetzt in Burgund. Mit Praktikanten zusammen, also Junge, die Bibelschule gemacht haben und die 2 Jahre mit mir zusammen sein wollen, um es zu lernen, wie man eigentlich zu den Menschen geht, wie man mit Menschen an Menschen kommt mit dem Evangelium und wie man arbeiten kann, da wo keine Gemeinden sind. Ich möchte nur noch dazu sagen, es ist mir ganz bewusst in diesem Dienst in diesen Jahren, das sind jetzt wie viele Jahre? Seit 71, ja, fast 30 Jahre. Es ist mir ganz bewusst, dass ich im Dienst konnte ich nur so weit gehen, wie es auch für Ursula möglich war. Ich will damit sagen, als Ehepaar ist es so wichtig, dass beide das Ziel haben, dem Herrn zu dienen. Wenn beide dieses Ziel haben, dann kann uns Gott in Werke hineinführen, Werke, die wir nie gedacht hätten. Wir hätten nie gedacht, dass wir das eines Tages mal machen. Ich musste eine Zeit lang eine ganze Struktur aufbauen für Gestrandete mit Werkstätten, Schreinerei, Automechanik, Werkstatt und so weiter, um ihnen Arbeit zu geben. Und Ursula hatte die ganze Verantwortung für alle die Mädchen, die Gestrandeten, die da waren, für die Seelsorge, für die Arbeit, nebst natürlich dem Familienleben mit den 3 Kindern. Gell? Aber ich sehe immer wieder, wenn beide miteinander ganz schwach sind, aber mit dem Herrn rechnen und das Ziel miteinander setzen, dass sie dem Herrn dienen wollen, da kann der Herr uns Wege führen, wo wir nur staunen müssen, wie er treu ist. Ich will dazu sagen, es ist doch wunderschön, dass wir in diesen 30 Jahren im Dienst, dass wir immer alle Rechnungen bezahlen konnten, ohne Verspätung. Alles das, was obligatorisch ist, was man zahlen muss, konnten wir immer zahlen. Und der Herr hat uns immer Leute auf den Weg gestellt und gegeben, die mitgeholfen haben, dass diese Arbeit weitergehen kann. Ich will das gerade noch schnell zeigen, wie es mit dem Leben steht mit Krankheit. Ne? Guck, da haben wir die Frage noch. Ein erstes Bild, um zu zeigen, welche in Frankreich die Gegenden sind, wo es am wenigsten evangelikale Christen gibt. Also das sind die roten Flecken. Ich müsste euch vorstellen, in einem so einem roten Flecken, da gibt es auf 1000 Menschen sind es in etwa 2 oder 3, die gläubig sind. Man kann es ja nicht gut messen, gell? Gläubig oder, aber etwa das. Ja? Unsere Mission, France pour Christ, denn das habe ich nicht gesagt, 1975 habe ich zusammen mit meinem Schwager, haben wir diese Mission gegründet, France pour Christ, wo wir jetzt etwa 40 Missionare sind. Und unsere Mission arbeitet auf diesem Boden da, hier. Der blaue Strich da, darüber. Wir sind jetzt da ein wenig drüber, aber fast da. Da haben wir die verschiedenen Missionare. Und unser Prinzip als Mission ist, dass die Missionare als Team arbeiten, also nicht einer allein, sondern immer ein paar Missionare miteinander, dass sie sich Mut machen können und miteinander Gemeinde gründen können. Das ist eine Karte, wo man einfach sieht, dass alle diese Gegenden und Städten, wo es gar keine Gemeinde gibt in Frankreich. Wir sind jetzt hier, mein Mitarbeiter ist in Bonn, hier, das ist 20 Kilometer neben uns. Das ist eben diese Stadt über 30.000 Einwohner, wo gar nichts gibt. Die zweite Religion in Frankreich, zweite Religion ist der Islam. Muslim. Erste sind die Katholiken, aber von den Katholiken sind nur 9 Millionen, die noch in die hin und wieder in die Kirche gehen. Und Frankreich hat 58 Millionen Einwohner. Und die Moslems sind immer mehr in einem festen Engagement, um Frankreich zu erobern. Ein Problem in der Missionsarbeit ist auch, dass viele Menschen sind immer mehr engagiert, dazu glauben immer mehr an all das, was Okkultismus ist. 30% glauben an Horoskop, 12,5% waren bei einem Wahrsager, 3% gehen zu den Astrologen. Und das sind doch die offiziell bekannt anwenden. Eine der größten Nöte ist die ethische Not, die moralische Not. Es gibt 1800 Aborte im Tag, also Abtreibungen im Tag, 1800. Das macht, dass in einem Jahr in Frankreich 648.000 Babys fehlen. 648.000. Wir haben oft so Situationen in unserer Arbeit. Ich musste mal einem Mathematikprofessor zu ihm zu Hause gehen und ihn fragen, ob er mir nicht, also uns, Ursula und mir, sein Kind geben konnte. Er wollte, dass seine Frau abtreibt, also Schwangerschaftsunterbrechung. Und die Frau hat uns das gesagt. Und dann bin ich zu ihm gegangen und gesagt, können Sie mir nicht das Kind schenken? Und als ich das zweite Mal zu ihm ging, da fiel er in Tränen und hat gesagt, wenn Sie dieses Kind so lieben, was ich nicht verstehen kann, dann will ich dieses Kind behalten. Das Kind war kanonisch auf der Welt, ja, jetzt ist das Kind abgeben. Aber oft müssen wir entscheiden, wir können nicht einfach den Menschen sagen, Abtreibung macht man nicht, denn die Menschen glauben nicht, sind ungläubig. Aber wir müssen Wege finden, wie wir sagen, wie können wir helfen. Was machen wir ganz konkret in diesen ethischen, schweren Situationen? Es sind 800.000 Frauen alleine mit den Kindern in Frankreich. So, nicht verheiratet. Ja, man könnte noch viel sagen über die Not von Frankreich. Aber das ist ja nicht das Exzessive in dieser Zeit hier. Betet auf alle Fälle dafür, wenn ihr daran denkt, betet für dieses Land. Wir haben immer mehr Kontakt durch Briefe und Gespräche mit unseren Obrigkeiten in Frankreich. Ich habe regelmäßig Briefe von den Ministern in Paris, weil ich immer wieder Stellung nehme wegen Gesetze, die aufgelöst werden. Ich nehme immer wieder Stellung und schreibe ihnen, was die 10 Gebote in der Bibel sagen und warum wir in so einem Flur leben in unserem Land, weil wir Gottes Wort auf die Seite geschoben haben. Aber es gibt immer wieder Leute in unserem Gouvernement, bei unseren Obrigkeiten, die zurückschreiben und sagen, eigentlich hat die Bibel recht, wir sollten zurückkommen drauf. Noch bis jetzt haben sie den Mut nicht, gell, gegen den Strom zu schwimmen. Und doch braucht es Stimmen. Im Alten Testament sind die Propheten direkt zu den Königen gegangen, haben gesagt, du, das kannst du nicht so machen. Ja. Und es braucht auch heute diese Stimmen, die einfach aufstehen und sagen, die Bibel sagt. Und nur so geht es. Natürlich wird man nicht unbedingt beliebt, das könnt ihr ja euch vorstellen. So, wir haben jetzt haben wir wieder eine kleine Gruppe zu Hause. Es fängt ganz klein wieder an, wie immer. Es ist schon wieder schön, man muss schon wieder etliche Möbel aus der Stube rausräumen, dass die Leute genügend Platz haben. Wir sind so 20 Leute jetzt zusammen am Montagabend in unserer Stube. Leute, die nichts wissen vom Evangelium, aber die hören wollen, die lesen wollen. Und wir lesen jetzt im Moment miteinander den Römerbrief. Und ich versuche, Fragen zu stellen, ihnen zu erklären. Und sie reden über den Römerbrief. Und die einzige Möglichkeit, dass der Herr Jesus unsere Rechtfertigung ist vor Gott, gell? Jetzt haben sich 2 von dieser Gruppe ganz klar entschieden. Die anderen wissen wir noch nicht, wo sie dran sind, aber sie sind offen zum Evangelium. Wir machen wieder Arbeit in unserer Stube und hoffen und beten, dass der Herr in Burgund auch Gemeinden gründet. Er hat ja gesagt, er wird seine Gemeinde bauen. Das hat er gesagt. Das ist ja nicht unsere Gemeinde, das ist seine, ja? Und wir müssen einfach auf dem Weg für die anderen solche Richtungspfeiler sein, um ihnen zu zeigen, der Weg ist Jesus. Er ist der Weg. Ihm wollen wir nachgehen. Okay, habt ihr Fragen oder etwas? Ja? Seid frei. Der Herr hat letzte Zeit einen Weg geführt. Ich wusste nicht mehr, wie nach Bonn hineinkommen. In dieser Stadt bekamen wir keine Erlaubnis für den Bibelstand am Marktplatz, keine Erlaubnis, einen Saal zu haben, keine Erlaubnis, Traktate zu verteilen in den Straßen. Und dann waren wir als kleines Team zusammen. Wir treffen uns fast jeden Morgen zum Beten und haben gebetet, haben gesagt, Herr, wie kommen wir in diese Stadt hinein? Und dann hatte ich plötzlich Nierensteine und da musste ich ins Spital, ja, um operiert zu werden, letztes Jahr. Und da hatten wir die ersten Kontakte mit Krankenschwestern und Ärzten. Und die haben jetzt ihr Herz geöffnet und sind Freunde geworden. Und ein Jahr später habe ich dann einen Fahrradunfall gemacht, das war letzten Sommer, und habe meine Schulter gehackt, da, ja. Und da musste ich operiert werden, wieder im selben Spital. Und wieder hat der Herr geschenkt, dass es 2 Ärzte gab, die richtig am Suchen waren um ein Ziel in ihrem Leben. Wenn wir beten, Gott gibt Wege. Sind nicht immer die wir meinen vielleicht, ja? Aber sind Wege, wo Gott uns Möglichkeiten gibt, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wenn dir das bleiben kann fürs Leben, das wäre toll. Dass es nichts Wichtigeres gibt für Gott als Menschen. Gibt gar nichts Wichtigeres. Denn nur Menschen, die gerettet sind, kommen in den Himmel. Alles andere bleibt weg. Und überall, wo der Herr Wege gibt, wo du mit Menschen in Kontakt bist, da bitte seh seine Hand. Sehe seine Hand auf deinem Weg. Denn es sind Möglichkeiten, die er gibt. Nicht um einfach mit Menschen da sofort mit dem Evangelium reinzufahren, sondern wirst du nie Kontakt haben mit ihnen. Aber sie anzuhören, sie begreifen, mit ihnen ihre Lasten zu tragen und immer wieder dann kommen solche Leute, die das Herz öffnen und wo du sagen kannst in aller Ruhe, ja, für dieses Problem habe ich keine Antwort. Ich weiß gerade etwas. Gott könnte ihnen helfen. Und da sind immer wieder Menschen, die wieder anrufen am Telefon und sagen, sie haben mir mal das gesagt. Ich weiß es nicht weiter. Haben Sie Zeit für mich? Gott wirkt in den Herzen. Das ist immer wieder das Schöne.